Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Ich freue mich. Welcome back aus der Pause. Ich hoffe, Sie hatten schon ein paar gute Gespräche und es hat die Erfrischung hat gemundet. Sehr gut. Unser nächster Gast, und das muss ich jetzt einmal ablesen, wir haben ihn eben schon gehört, Manuel Habele von den Risk Workers. Manuel, du hast einen sehr spannenden Lebenslauf, den ich gerne einfach mal so erzählen würde oder vorlesen würde. Deine berufliche Laufbahn hast du in der Division Spezielle Operationen der Bundeswehr als Fallschirmjäger-Offizier, viele Wörter, mit Schwerpunkt Evakuierungsmissionen, Operationen gemacht. Dann ging es weiter, du hast ein anschließendes Studium gemacht, Bachelor für Near und Middle East Studies, bist zudem zertifizierter Security Manager vom BKA, hast einen Master in Sicherheitsmanagement, hast danach als Response Consultant an mehreren Entführungsfällen in solch spannenden Ländern wie Syrien und Nigeria bearbeitet und sie zum Glück erfolgreich gelöst. Bis hierhin habe ich schon wirklich eine Menge Fragen, aber es geht weiter und deswegen bist du heute nicht hier, denn seit 2019 bist du regelmäßig für Unternehmen und Cyberversicherungen, daher kanntest du dich eben auch schon so gut aus, als Verhandlungsspezialist dabei und wirst dort immer wieder angefragt. Und da wirst du uns jetzt mal ein bisschen was zu erzählen, weil das ist heute unser Thema, wie man da vorangeht und auf was man sich gefasst werden muss.
Absolut.
Vielen Dank.
Genau. Vielen Dank.
Stage einmal, is yours.
Genau,
das habe ich nicht lange angekündigt.
Alles super, vielen Dank. Alles super. Hallo und grüß Gott. Sie haben es eben schon gehört. Ich bin kein ITler. Sicherheitsmanagement, was ich studiert habe, ist rein analog. Physische Sicherheit, keine IT-Security, keine Cyber-Security. Also wenn Sie sich mit neuesten Angriffsvektoren, Killchains auf der Hacker-Ebene unterhalten wollen, Immanuel, ich bin genau das Gegenteil. Ich bin relativ analog. Ja? In der IT bin ich auch im Wesentlichen Bediener. Wie kommt es, dass so jemand wie ich eben jetzt in diesem Bereich, gerade Schwerpunkt Cyberversicherungen, als Krisenberater tätig ist? Da gab es noch gar keine Cyberversicherung, aber als das Thema aufkam und immer mehr Kunden zu den Versicherern gekommen sind, haben gesagt, Mensch, hier, wir werden erpresst und hier Krisenmanagement, das muss mehr sein als Forensik. Was habt ihr da und könnt ihr da auch nicht eine Versicherung aufbauen, die uns da schützt? Kamen die Versicherungen, bei denen wir bereits im Bereich Kidnap und Ransom als Berater tätig waren, zu uns und haben gesagt, Mensch, wie kann man so ein Produkt aufbauen? Was ist da eure Erfahrung? Und ist es eigentlich ein Unterschied, ob ihr mit einem Piraten in Nigeria hier ein Lösegeld verhandelt für eine Crew von einem Schiff oder mit Terroristen über eine Geisel in Syrien oder ob es halt der Hacker ist, der irgendwo in der Ukraine sitzt oder in Russland oder in China oder in Indien oder wo auch immer. Wir haben gesagt, nee, der Unterschied ist eigentlich gar nicht so groß. Wir können diese Techniken, die wir dort anwenden, adaptieren in diesem digitalen Bereich. Das Krisenmanagement im Unternehmen ist im Wesentlichen das Gleiche. Das können wir entsprechend anwenden und so den ganzen Prozess der Unternehmensunterbrechung, Betriebsunterbrechung verkürzen und eben auch entsprechend die Lösegelder. Das haben wir damals schon gesagt, da gab es noch gar keine Lösegeld-Benchmarks oder große Forderungen. Wir haben von vornherein gesagt, dieser Markt, wenn das Produkt in den Markt geht mit einer Lösegelddeckung, muss gewährleistet sein, dass dieser Markt der Lösegeldzahlungen möglichst lange stabil bleibt. Leider hat man nicht auf uns gehört und deswegen ist der Markt der Lösegeldzahlungen oder die Höhe der Lösegelder exponentiell nach oben geschossen durch die Decke und hat diesen gesamten Markt auch ungeheuer befeuert. Mit dem Ergebnis, wie wir es heute leider haben und der Schlagzahl der Ransomware-Attacken gegen europäische Unternehmen, wie wir sie leider sehen. Hätten Sie mich vor 10 oder 12 Jahren gefragt, ja, wer kann denn Opfer werden, hätten wir natürlich auch gesagt, ja, im Wesentlichen die Großen, ja, weil da ist viel Geld zu holen. Heute müssen wir das revidieren. Opfer können alle Unternehmen werden. Jeder von Ihnen hier im Raum kann Opfer einer Ransomware-Attacke werden. Warum? Weil wir als Unternehmen existieren. Das hat mal ein Geschäftsführer eines betroffenen Unternehmens gesagt auf einer Bühne. Warum wurde ich getroffen? Weil ich als Unternehmen existiere, Teil oder mit im Internet, das Internet brauche für meine Produktion, für meine Kommunikation, deswegen wurde ich Opfer. Nicht, weil ich die Dosenkohl-AG bin, nicht, weil ich politisch engagiert bin, sondern weil ich einfach existiere. Und das ist der Status quo, den wir eben heute auch haben. Es ist auch egal, ob Sie eine öffentliche Einrichtung sind, ob Sie eine Caritas sind. Der Imam hat schon gesagt, die IHK war betroffen. Wir haben verschiedene NGOs schon betreut, internationale NGOs mit die größten der Welt, die betroffen waren, die wirklich Non-Profit-Organisationen sind, Universitäten, Kreisverwaltungen, wo man sich erstmal fragt, ja, hier, das sind öffentliche Einrichtungen, die zahlen ja eh kein Lösegeld, also wieso werden die ständig gehackt und warum hören wir das dauernd? Hat einen anderen Hintergrund, würde jetzt heute zu weit gehen, aber alle Organisationen, Unternehmen sind mögliche Opfer. Ein paar Zahlen. Es gibt jede Menge Open-Source-Intelligence-Plattformen, wo Sie solche Zahlen rausziehen können. Ganz kurz zum Überblick, die unterscheiden sich auch ein bisschen je nach Quelle. Die gängigsten Gruppen zurzeit reden wir da weiterhin über Lockbit, der absolute Marktführer in diesem Segment. Klopp ist sehr stark tätig geworden in diesem Jahr. Black Hat ebenfalls. Und das sind zurzeit so die Top 2, 4, 6, 8, die Top 8 Player im Markt. Das unterscheidet sich mal ein bisschen, je nachdem, ob die sich untereinander mal wieder verkrachen, eine neue Firma gründen, da entsprechend in den Markt einsteigen. Das variiert immer von ein bisschen Quelle zu Quelle, gibt aber einen ganz guten Überblick. Bislang haben wir ungefähr, die Zahl ist jetzt schon ein paar Tage alt, weil ich den Vortrag über schon geschickt habe vorab, würde mal sagen, knapp unter 9.000 Fälle, die bekannt sind. Aber zur Einordnung, dass diese Zahl 9.000 Fälle sind nur die Unternehmen, die in diesen Shaming-Plattformen der Hacker aufgeführt worden sind. Heißt ergo, mit denen kam es zu keinem Deal und zu keiner finanziellen Einigung. Deswegen werden die hier aufgeführt. Die, die gezahlt haben, sind dort nicht enthalten, sondern es sind nur die Unternehmen, Organisationen, wo es zu keinem Deal kam. Welche Länder sind besonders betroffen? Schon immer und weit vorweg die USA, Vereinigtes Königreich und Deutschland. UK haben uns im Prinzip letztes Jahr schon überholt. Davor waren wir unangefochten Nummer 2. Kanada, Frankreich, Italien hat ganz stark aufgeholt. Zu Italien komme ich vielleicht gleich noch, wenn es auch um den Punkt geht, sollten Lösegeldversicherungen, Lösegeldzahlungen gesetzlich verboten werden. Komme ich gleich nochmal zu. Spanien, Brasilien, Australien, Indien, gefolgt. Es sind natürlich noch ganz viele andere Länder dabei, aber das sind so die Top-Länder, die angegriffen werden und entsprechend Lösegeld erpresst wird. Ich will heute auch die Gelegenheit nutzen, um vielleicht das ein oder andere Gerücht, was da draußen so rumwabert, kolportiert von Politik, leider dann auch von Behörden, weil die den Politik-Sprech leider so nach unten durchgeben müssen in die Wirtschaft, aber auch von vielen, die, sag mal, gegenläufige Meinungen zum Thema Krisenmanagement und Lösegeldzahlungen haben. Bitkom hat ja gerade Anfang der Woche wieder eine neue Zahl rausgebracht. Schaden durch Cybercrime, durch Ransomware, 206 Milliarden Euro pro Jahr. Sind ungefähr 5% vom Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Wo soll das noch hinführen? Oftmals wird dann kompliziert, ja, das ist wegen den Lösegeldzahlungen. Hier der Schaden, das sind ja die Lösegeldzahlungen, die da bezahlt werden. Das ist nicht der Fall. Die Lösegeldzahlung ist eigentlich immer der geringste Teil des Schadens im Unternehmen, der entsteht. Der Hauptschaden, der im Unternehmen entsteht, und das sage nicht ich, sondern das sagt in dem Fall auch die Allianz, die AGCS, die eben im Bereich Cyberversicherung agiert. Der Hauptschaden entsteht durch die Betriebsunterbrechung, das heißt durch die x Tage, wo das Unternehmen stillsteht, ganz oder in großen Teilen, plus die Wiederaufbaukosten der IT-Infrastruktur. Das sind die zwei Hauptschadenmerkmale, die Hauptschadenposten, die im Unternehmen entstehen, wenn eine Ransomware zuschlägt und nicht eine mögliche Lösegeldzahlung. Zu den Tätern, oftmals auch da muss man auch jetzt korrigieren und das vielleicht in die richtige Bahnen lenken. Hacker, irgendwelche Kids, die in Kellern sitzen oder in irgendwelchen dubiosen, konspirativen Wohnungen sich da zusammenführen. Die Unternehmen, diese Top 10 Hackergruppen, die ich Ihnen gezeigt habe, sind professionell aufgestellte Unternehmen, zum Teil mit offiziellen Sitzen. Also wir wissen gerade von den großen Lockbit, wir wissen, in welchen Bürogebäuden die in St. Petersburg sitzen. Wir haben entsprechende Führungsebenen, wo wir und auch die deutschen Behörden wissen, wer diese Personen sind. Wir wissen auch, wie die strukturiert sind vom Unternehmen, also wirklich eine Führungs-, eine Management-Ebene, eine Abteilung Finance, eine Abteilung Recruiting, HR. Finance ist auch wieder aufgeteilt in Auszahlung von monatlichen Gehältern, das Überprüfen, welche Lösegelder reinkommen, das Verschleiern von Geldern im Bereich Bitcoin oder Monero oder was auch immer durch entsprechende Mixer, bis hin wirklich zum Cash-Out, sodass hier das Geld wieder in echtes Geld umgewandelt wird oder die Krypto in echtes Geld umgewandelt wird. Der Markt hat sich so weiterentwickelt von Ransom as a Service, dass dieses Marktsegment für diese Unternehmen immer interessanter wird, weil die Nachfrage immer höher wird. Warum wird die Nachfrage immer höher und durch wen wird die Nachfrage höher? Erschreckenderweise durch immer mehr Menschen mit immer weniger IT-Kenntnissen. Das heißt, die eigentlichen Attacker oder die eigentlichen Initiatoren hinter Ransomware-Angriffen werden zunehmend Menschen, die über wenig oder keine IT-Kenntnis verfügen, aber über kriminelle Energie. Das heißt, so wie man früher irgendwo den Auftragsmörder mit einer dubiosen Anzeige in der Zeitung gesucht hat, kann man jetzt entsprechend im Darknet, man downloadet sich den Tor-Browser innerhalb von 2 Minuten und bekommt hier ein mannigfaltiges Angebot, hochprofessionell, mit Service-Desks, mit persönlicher Betreuung, wirklich mit Calls, wo man Projekte besprechen kann, wo man sich Hacker jeder Couleur buchen kann. Auch die großen Gruppen haben entsprechende Portale, da können sie draufgehen, sagen, das ist mein Begehr, ich bin ein unzufriedener Mitarbeiter, habe vielleicht noch Zugang zur IT, weil ich ITler bin. Ich möchte, dass ihr meinen Arbeitgeber angreift und ich helfe euch dabei und ich bekomme dafür 20% vom Lösegeld. Als Beispiel. Auch das sagen nicht nur wir, sondern eben auch die Behörden. Das Thema Innentäter hat leider deutlich zugenommen und wir erwarten, dass es in der Zukunft auch noch kritischer wird. Auch die großen Hackergruppen bedienen sich dieser Portale, um beispielsweise neue Exploits zu kaufen, mit Hackern in Verbindung zu treten, um diese als Freelancer auf Projektbasis anzustellen, etc. pp. Also dieser Markt boomt unglaublich und hat ein Wahnsinnswachstumspotenzial in sich. Und der Emanuel hat schon was zu den Zahlen gesagt, wie interessant das ist. Die gängigsten Einfallstore für Cyberkriminelle, infizierte Software von Providern, also jedes Unternehmen hat zig Softwares im Betrieb, ob das eine Software für die Finanzabteilung ist oder für die Personalabteilung, ob das für die Produktion spezielle CD-Software sind, you name it. Ja? Also wenn da in einer dieser Softwares eine Schwachstelle existiert und dieser Exploit entsprechend durch Hacker, durch Einzelhacker oder durch Gruppen identifiziert wird, angeboten wird zum Kauf, kann diese Schwachstelle entsprechend ausgenutzt werden. Social Engineering und Phishing-E-Mails, haben wir schon Verschiedenes zu gehört. Auch da unsere Erfahrung, über 90% aller erfolgreichen Ransomware-Attacken findet über E-Mail-Compromise statt, also über den Mitarbeiter, der vorm Bildschirm sitzt und einen Link oder einen Anhang entsprechend anklickt. Ja, fehlerhafte oder nicht installierte Sicherheitsupdates, auch da das regelmäßige Patching im Unternehmen ist für viele wirklich eine Herausforderung. Gerade mit der wachsenden IT in vielen Unternehmen muss man da ständig hinterher sein. Und auch das ist ein beliebtes Einfallstor. Wie ist der Modus operandi? Also welche Gruppen gehen wie vor und mit welchem Szenario wird das Unternehmen dann letztendlich konfrontiert, wenn die Ransomware zugeschlagen hat? Es gibt die Gruppen, die das Unternehmen nur verschlüsseln und sagen, ich habe dich verschlüsselt, tritt mit mir in Verbindung, ich will Geld von dir und dafür bekommst du von mir den Dekryptor, dann kannst du deine Daten wieder entschlüsseln und du kannst weitermachen wie zuvor. Es gibt die Unternehmen, die verschlüsseln das Unternehmen, oder die Unternehmen, es gibt die Hacker, die verschlüsseln das Unternehmen und ziehen gleichzeitig Daten aus dem Unternehmen raus. Das heißt, ich habe 2 Erpressungsgegenstände. Einmal, dass das Unternehmen stillsteht. Und das zweite ist, wenn du mir nichts zahlst, werde ich deine Daten veröffentlichen beziehungsweise zum Verkauf in irgendwelchen Deep Web oder Darknet Marktplätzen anbieten und eben so mein Geld bekommen. Du kannst es dir jetzt aussuchen. Diese Modi Operandi haben sie jetzt auch im Laufe der Jahre weiterentwickelt. nämlich hin zu einer sogenannten Triple Extortion. Heißt, ich habe jetzt einen dritten Erpressungsgegenstand, nämlich wir haben Hackergruppen, die fangen dann an, in diesen gestohlenen Daten zu suchen und fangen an, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Kunden telefonisch zu kontaktieren. Ja, beispielsweise wird der Geschäftsführer, hat man dem seine private Telefonnummer von zu Hause gefunden oder als Kontaktperson seine Frau. Und dann ruft man die Frau an. Social Engineering haben wir ja vom Immanuel auch schon gehört. Ja, hat man rausgefunden, ja, der hat 2 Kinder hier, die sind 3 und 5. Dann ruft man da an und sagt, pass mal auf, sag mal deinem Mann, er soll mal besser das Lösegeld bezahlen, weil wir wissen, wo du wohnst, und dann kommen wir und holen deine Kinder. So, wenn das jemand mit einer dunklen Stimme, mit russischem Akzent, der Frau abends ins Telefon sagt, dann hat das einen gewissen Effekt. Ja, oder ich rufe Mitarbeiter an und sage, Mensch hier, du arbeitest bei der Dosenkohl AG, ich war in deiner Personalakte drin, auf der letzten Weihnachtsfeier hier, ja, ein bisschen zu viel getrunken, hast hier die Mitarbeiterin angepackt, hier gab es wohl einen Übergriff, bist abgemahnt worden. Wie wäre es, wenn ich die Abmahnung bei Facebook hier in deinen Fußballverein stelle, dass mal alle wissen, was du hier für eine Sau bist. Oh, ja, da können Sie sich vorstellen, wie schnell das Telefon beim Geschäftsführer klingelt. Wie kann das sein, dass meine Personalakte bei irgendwelchen Hackern ist und die sagen mir, die veröffentlichen das bei Facebook? Ja? Oder eben Geschäftspartner, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der vierte Modus operandi, den wir eine ganze Zeit lang gesehen haben, es hat komischerweise nicht zugenommen, ist zumindest unsere Wahrnehmung, aber es ist immer noch draußen. Die Hacker gehen ins Unternehmen rein, ziehen die Daten raus, verschlüsseln die Daten beim Unternehmen aber nicht, sondern zerstören die Daten komplett. Heißt, das Unternehmen ist überhaupt nicht mehr im Besitz der Daten, zwar verschlüsselt, aber immer noch im Besitz, sind gar nicht mehr im Besitz, sondern liegen jetzt komplett bei den Hackern. Heißt, selbst wenn ich jetzt echt gewiefte Forensiker habe, die glauben, sie können die Daten wiederherstellen, ist das gar nicht mehr möglich, weil es ist nur noch Datenmüll, der da vorhanden ist. Ja? Heißt, nur die Hacker haben entsprechend funktionierende Daten auf ihre Server runtergeladen. Das sind die 4 Modi operandi, wie wir sie kennen. Das ist wieder so ein Notepad, wie wir es gerade eben auch schon gehört haben. Das ist der Albtraum eines jeden CISOs oder eines jeden IT-Verantwortlichen, wenn nur noch das zu sehen ist und relativ schnell klar wird, wir haben gerade die Kontrolle über unsere IT. Und wenn die Verschlüsselung komplett durchgeführt wurde, auch in den Backups, muss der Geschäftsführer leider feststellen, dass er die Kontrolle über sein Unternehmen in diesem Moment verloren hat. Wir haben es gerade sehr eindrücklich gehört. Das ist zwar noch alles da, aber es steht alles still. Ich habe Kunden gehabt, da standen von jetzt auf gleich 500-800 Mitarbeiter auf dem Werksgelände, weil die ganze Produktion stillstand. Und die Mitarbeiter haben gesagt, wir haben noch nie erlebt, dass es so leise im Unternehmen war, wie jetzt gerade heute. Ja, und das ist eine sehr, sehr erschreckende Erfahrung, weil Geschäftsführer oder Vorstände eigentlich Typen sind, das sind Macher, ja, die haben das Ruder fest in der Hand, die sagen, wo es nach links und rechts geht, und plötzlich geht gar nichts mehr und sie können nichts dagegen tun. Und das ist eine sehr erschreckende Erfahrung auf der ganz persönlichen Ebene, die dieses Klientel dann machen muss. Okay, im besten Fall ist das Unternehmen aber ein bisschen vorbereitet und hat gesagt, pass auf, mit Corona und Ukraine-Krieg und alles, was wir da erlebt haben, es macht Sinn, auch wenn wir jetzt kein Konzern sind, aber dass wir uns über das Thema Krisenstab, Krisenmanagement im Unternehmen mal vorab einen Kopf machen. Ja, was passiert, wenn? Contingency Planning, sagt man im Militärischen. Krisenstabsarbeit ist 1:1. Das Gleiche kommt wirklich aus der militärischen Stabsarbeit, ist Krisenstabsarbeit abgeleitet worden. Und da werden einfache Fragen gestellt wie, wer ist eigentlich entscheidungsbefugt? Wer entscheidet im Unternehmen, ob wir in so einem Fall ein Lösegeld zahlen, ja oder nein? Wer stellt die Finanzen bereit, etc.? Wie ist die Zusammensetzung? Wen brauche ich in so einem Krisenstab? Das müssen jetzt keine 20 Mann sein, die am großen Tisch sitzen, sondern es kann wirklich der Geschäftsführer sein, eventuell mit der Leiterin Personal, dem Leiter Finanzen oder dem Finanzverantwortlichen und entsprechend auch mit externen Beratern. Welche Aufgaben hat so ein Krisenstab? Wie sind die Abläufe? Auch da das Verständnis zu haben, ein Krisenstab ist eine Sonderorganisation, die aufgrund eines Ereignisses speziell gegründet wird, für eine ganz bestimmte Zeit X. Ja, es ist also keine Organisation, die parallel zum Tagesgeschäft läuft oder quer zum Tagesgeschäft läuft, sondern diese Organisation muss parallel aufgestellt werden, ja, mit eigenem Personal, mit eigenen Mitteln, mit eigenen Finanzen, mit eigener Hardware an Computern. Das muss vorher auch geplant sein. Hat man sowas vorbereitet, heißt, gibt es zum Beispiel eine Guideline im Unternehmen, und ich rede nicht von einem IT-Notfallplan. Ja, ist auch ganz wichtig, wenn ich im Krisenstab bin. Ja, wir haben einen IT-Notfallplan. Sage ich, es ist schön, dass Sie einen IT-Notfallplan haben. Sie haben aber, und das ist auch fürs Verständnis wichtig, Sie haben hier keine IT-Krise. Sie haben eine Unternehmenskrise, und zwar eine ausgewachsene. Und diese Unternehmenskrise kann nicht Ihr Leiter IT lösen und auch nicht Ihr externer Dienstleister. Diese Unternehmenskrise muss auf der obersten Ebene geführt werden und entsprechend nach unten weitergegeben werden. Es kann nicht der Leiter IT sein. Er hat weder ein Mandat dafür, noch hat er das Budget dafür, noch hat er die Entscheidungsgewalt dafür, noch hat er die Kenntnisse dafür, ist nicht sein Auftrag. Punkt. Aber dieses Verständnis haben viele nicht. Weil wenn es passiert, auf wen gehen alle Blicke? Den ITler. So, dem tritt der Schweiß und das Blut aus der Stirn, weil das ist das Worst-Case-Szenario, mit dem er konfrontiert werden kann. Also, Krisenstab entsprechend einführen, eine ganz klare Guideline einführen, Roles and Responsibilities in allen Abteilungen, was ist zu tun, wenn das uns passiert und wie können wir weitermachen, wenn es passiert. Ganz wichtiger Punkt. Externe Berater, auch da, leider stellen wir immer wieder fest, es ist passiert und dann wird angefangen zu googeln. Forensic Support, irgendwo regional, dass möglichst schnell irgendwie bei uns sein können. Krisenberatung, Lösegeldverhandlung, wird dann angefangen zu googeln, wenn es da ist. In vielen Vorgesprächen, und das ist leider immer noch vielen Unternehmen der Fall, wenn wir da zum Unternehmen kommen, höre ich oft, ja, Herr Able, wir kümmern uns um die Krise, wenn sie da ist. Kann man machen. Wird aber schlecht. Ja? Deswegen, das ist ein Thema, das kann man nicht mehr auf die lange Bank schieben. Und jeder, der es tut, wird dafür in harten Euro bezahlen, wenn die Krise im Unternehmen angekommen ist. Im Wesentlichen ist so eine Entführung von Daten eigentlich ein ganz simpler Fall. Und wenn ich im Krisenstab ankomme und sage dem Geschäftsführer, passen Sie auf, im Wesentlichen ist das ganz einfach. Sie haben nämlich jetzt drei Optionen, wie Sie mit einer Lösegeldforderung umgehen. Option 1, wir zahlen nicht. Mir ist egal, wie lange das dauert. Mir ist egal, wie lange was das kostet. Mir ist egal, wie hoch der wirtschaftliche Schaden im Unternehmen ist. Ich habe so viel auf der hohen Kante. Ich zahle keinen Cent an Kriminelle. Dann ist das eine legitime Entscheidung des Geschäftsführers oder des Vorstands. Punkt. Dann müssen wir als Krisenstab entsprechend damit umgehen, Optionen aufzeigen, aber auch ganz klar sagen, welche Auswirkungen das auf den gesamten Verlauf hat. Die Option 2 ist, wenn wir beim Unternehmen sind oder bei einem Unternehmen sind, was einen extrem hohen Zeitdruck hat im Tagesgeschäft. Als Beispiel Logistik. IT-Unternehmen oder Cloud-Service-Unternehmen, die Daten ihrer Kunden hosten. Also eine permanente Bereitstellung von Daten gewährleisten müssen. Softwareunternehmen, die beispielsweise Software entwickeln für große Logistik-Hubs. Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, Frankfurter Flughafen, Hamburger Hafen, Hafen Rotterdam. Wenn so ein Unternehmen gehackt wird, haben die keine Zeit, Tage, Wochen oder Monate irgendwie neue Infrastruktur aufzubauen. Wenn ich mit Vorständen oder Geschäftsführern spreche, in dem Segment, die sagen, eigentlich haben wir nicht mal 2 Stunden Zeit. Wir müssen jetzt eine Lösung herbeiführen. Und das Lösegeld, was da gefordert wird, sind wir bereit, sofort zu zahlen, weil der Schaden, der daraus uns entsteht, reputationell und wirtschaftlich, ist so hoch, dann kann ich jetzt runtergehen, das Schild abschrauben und wir liquidieren die Firma, dann war's das. Ja? Also auch da individuell muss das Unternehmen betrachtet werden, welchen Schaden hat dieses Ereignis jetzt auf das Unternehmen. Und die dritte Option ist, wir verhandeln, wir treten mit den Tätern in Kontakt, wir starten eine Verhandlung, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht mit der wichtigste, den ich Ihnen heute auch mitgeben will. Das Starten einer Kommunikation und der Beginn einer Verhandlung heißt nicht, dass Sie ein Lösegeld zahlen am Ende des Tages, sondern der Start einer Verhandlung kann ihre IT und den externen Experten wertvolle Zeit verschaffen, um das Schadenausmaß klarer zu sichten und zu definieren, Handlungsempfehlungen zu geben und Maßnahmen einzuleiten, wie sie vielleicht doch drumherum kommen, kein Lösegeld zu zahlen und trotzdem in einem überschaubaren Zeitrahmen wieder operativ tätig zu werden. Da draußen wird kolportiert, auf keinen Fall Verbindung aufnehmen, den Link anklicken oder auf deren Portal gehen. Und wenn sie da drauf gehen, dann müssen sie bezahlen, da geht kein Weg dran vorbei. So, und wenn ihnen das jemand vom Staat sagt, von der Polizei oder von der Behörde, dann ist das ja nicht der Oberkommissar Müller, der da spricht, sondern es ist die Bundesrepublik Deutschland, die da zu ihnen spricht. Ja, und das ist gerade für Unternehmer auch sehr, sehr, erschreckend und klar, wenn man so eine klare Ansage bekommt und dann sitzt aber jemand wie ich da und der sagt, nee, warum? Warum keine Kommunikation starten? Warum dem Unternehmen nicht Zeit und Luft verschaffen im Laufe der Kommunikation, im Laufe einer Scheinverhandlung, um Schaden abzuwenden? Ja? Ist das Szenario so, wenn wir kommen oder wenn ich komme, in der Regel ist es leider in den seltensten Fällen an Tag 1 oder an Tag 2, sondern eher zwischen Tag 3 und Tag 7. Der Schaden ist schon groß, der Schaden im Unternehmen pro Tag durch die Betriebsunterbrechung. Sagen wir ganz klar, es muss jetzt eine Entscheidung herbeigeführt werden. Und wenn wir ein Lösegeld verhandeln mit dem Ziel der Zahlung und mit dem Ziel, den Dekryptor zu kaufen, dann gehen wir diesen Weg relativ zügig an und erklären dem Unternehmen auch, wie das möglich ist. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Rolle der Polizei, haben wir auch schon gerade was gehört vom Vorredner. Ganz klar, die Erwartungshaltung von betroffenen Unternehmen ist, wenn ich bei der Cybercrime-Stelle beim LKA anrufe und sage, ich bin gehackt worden, ich brauche Hilfe und das Erste, was kommt, eine automatische Ansage, leider rufen sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Ja, Hacks finden in der Regel am Wochenende statt, ist so und das heißt, ja, leider hier ist keiner da, rufen sie am Montag nochmal an, ist das schon der erste Schockmoment für den Unternehmer, wo er sagt, ja, was mache ich jetzt? Ich denke, ich soll mich hier bei der Polizei melden. Trotzdem sagen wir ganz klar, bitte bringen Sie den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige, dass ein Aktenzeichen aufgelegt wird und dass die Polizei auch die Möglichkeit hat, durch forensische Untersuchungen mögliche Tätergruppen zu identifizieren. Ich rede nicht von, also Täter identifizieren und Tätern habhaft werden, ist eine andere Baustelle. Kann ich gleich auch nochmal was dazu sagen. Also auch da, die Erwartungshaltung muss klar sein und die Möglichkeiten der Polizei sind leider eingeschränkt. Auch hier, ich betreibe kein Behördenbashing oder Polizeibashing. Ich habe selbst 12 Jahre Uniform getragen und habe höchsten Respekt vor allen Polizeikräften. Der Mangel an Personal, qualifiziertem Polizeipersonal, Mannstärken, technische Ausstattung von der Polizei über den Bundesnachrichtendienst, über die Cyber War Center der Bundeswehr ist leider so schlecht und wird von der Politik initiiert und eingesteuert, nicht durch die entsprechenden Behörden. Hier mangelt es am politischen Willen und an der Bereitstellung von Budgets. Bundestag hat jetzt wieder den Haushalt 24 vorgestellt diese Woche. Ja, alle Ministerien sind massiv gekürzt worden, bis aufs Verteidigungsministerium. Aber das wird Ihnen auch deutlich machen, es wird nicht mehr Polizisten geben oder so viel Polizisten geben, um diesem Thema anders habhaft zu werden. Die Verhandlung, Strategie. Also, was tun wir? Das Gute ist und das Coole ist, diese Hacker wollen nur Cash, 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 ja, und die sind gierig. Die wollen Geld machen, die wollen Lamborghini fahren, die wollen in Thailand geile Urlaube machen, die wollen mit dem Privatjet durch die Gegend ballern. Das ist denen ihr Ziel. Und das ist gut für uns, weil sobald wir die am Haken haben, sobald wir denen signalisieren, hey, lasst uns doch mal sprechen, wie wir hier zu einer finanziellen Lösung kommen können, haben wir sie. Die gehen nicht mehr vom Haken und die laufen auch nicht weg. Wenn da mal ein vernünftiger Betrag im Raume steht, ja, laufen die nicht mehr weg. Und die werden die Verhandlung auch nicht abbrechen, sondern die werden am Haken bleiben. Und wenn wir hart verhandeln und die Techniken, die wir da mitbringen, die Expertise, haben wir eine 100% Erfolgsrate, was den Abschluss von so einem Deal angeht. Das Prinzip ist, uns ist völlig egal, was die Täter fordern, sondern wir legen fest mit dem Unternehmen, auch in Verbindung mit, gibt es eine Lösegeldversicherung, wie hoch ist da die Deckung, was hat das Unternehmen, was hat der Unternehmer an Cash wirklich verfügbar, um hier auch ein Lösegeld zu bezahlen. Was ist der Willens zu bezahlen? Was ist der Wert der Daten, die eventuell verloren gegangen sind? All das gilt es zu ermitteln. Und diese Zahl nennen wir sogenannte Target Settlement Figure. Komme ich jetzt auf der nächsten Folie dazu. Das ist also eine Financial Strategy aus dem Live Case. Das ist die Ursprungsforderung der Täter. Die wollten 5 Millionen US-Dollar. Wir haben mit dem Unternehmer gesagt, hier mit allem, was dazugehört, was sind Sie maximal bereit zu bezahlen, um wieder an den Start zu kommen, um den Decryptor zu bekommen, um einen Intrusion Report zu bekommen von den Tätern. Also wir verlangen von den Tätern explizit, wie sie ins System gekommen sind, also einen IT-Security Report. Fragen wir ab, was sind Sie bereit zu zahlen? In dem Fall waren das 750.000 Euro und entsprechend haben wir die Täter hier runterverhandelt und sind dann hier bei ein bisschen über 700.000 Dollar rausgekommen. Ich werde oft gefragt, ja, wie sind da so die Benchmark, wie sind da so die Marktpreise, wo kommen wir da raus? Ich kann Ihnen hier und heute sagen, wir kommen raus von der Ursprungsforderung der Täter, egal wie hoch die ist, kommen wir raus in einem Bereich zwischen 10% und 20% von der Ursprungsforderung. Ja, da kommen wir raus am Ende der Verhandlung. Inhalte, habe ich eben schon mal ganz kurz was gesagt. Wir verhandeln den Kryptor, den Security Report. Ganz wichtig, in welcher Währung sprechen wir? Viele wollen natürlich Bitcoin. Es gab aber auch schon die Forderung nach Monero. Aber es wird eine Kryptowährung sein. Keine Verhandlung ohne Proof of Documents. Heißt, wenn die Täter sagen, wir haben eure Daten gestohlen, müssen sie uns den Beweis liefern. Ja, ihr habt wirklich unsere Daten und seid auch in der Lage, diese Daten wieder zu entschlüsseln. Ja? Also Proof of Documents und Proof of Capability nennen wir das. Die Fähigkeit, die Daten auch wieder zu entschlüsseln. Keine Verhandlung ohne Skript. Also auch hier, viele sagen, gerade wenn wir mit den Versicherern sprechen, ja, der Geschäftsführer hat gesagt, ja, die Verhandlung mache ich selber oder ich habe da hier einen Vertriebler oder einen Einkäufer, das ist ein ganz Gewiefter, der macht die Verhandlung mit denen. Oder sogar ITler, die sagen, ja, wir kommunizieren mit denen hier auf Augenhöhe. Im Prinzip sind das ja Kollegen, ja, sind ja auch ITler. Kann man machen, wird aber schlecht. Holen Sie sich für eine Verhandlung mit organisierter Kriminalität, international organisierter Kriminalität, mit staatlicher Unterstützung im Kreuz, einen Fachmann ins Haus, der weiß, von was er spricht, wie die Benchmarks im Preis sind, was die Gruppen je nach Gruppe normalerweise aufrufen, wie man mit diesen Leuten, wie man denen auch Druck macht. Auch in einem Chat kann man eine sehr harte Verhandlung führen und Druck machen. Holen sich da jemand ins Haus, der darüber Bescheid weiß und nicht, ja, das machen wir mal selbst. Viele denken auch, Ursprungsforderung, ja, das müssen wir bezahlen, das kann man gar nicht verhandeln. Man kann es verhandeln, sehr hart und auch sehr niedrig. Genau. Hier ist mal so ein Chatportal, jetzt in dem Fall von Conti, die gibt's ja so nicht mehr, die haben sich aufgelöst, sind jetzt hier Blackbuster und weiß auch immer, haben sich aufgeteilt, aber so sieht ein professionelles Service Desk aus, wo das Unternehmen dann drauf gelenkt wird, also über dieses Notepad kommt man dann ins Service Desk, hat eine eigene Auftragsnummer, eine eigene Case Number und tritt dann hier mit den Tätern in Kontakt. Oftmals, immer mehr wird auch ganz normale E-Mail-Adressen genutzt und entsprechend ja, ist das so eine Begrüßungs-E-Mail gewesen oder ein Begrüßungstext, wo man nochmal sagt, wir haben euch verschlüsselt, wir haben downgeloadet, 450 Gigabyte, wir können euch aber den Decryptor liefern, wir bieten euch auch einen IT-Support-Service für eure IT, also wir unterstützen eure ITler, wir haben auch einen Nachgangsservice und dieser ganze Service, das ganze Paket kostet euch 5 Millionen US-Dollar. Ja? Die Verhandlungen, dieses Hin und Her, habe ich Ihnen ja kurz mal an der Tabelle gezeigt, das nähert sich immer weiter an. Also Reduzierung und Erhöhung geht so seinen Gang. In der Regel sagen wir oder wir brauchen, um für einen Abschluss zu finden, zwischen 3 und 7 Tage, bis wir zu einem Deal kommen. Der Deal sieht bei uns immer aus, dass wir am Ende einen schriftlichen Vertrag mit den Tätern schließen. Jetzt sagt man natürlich, ja, schriftlicher Vertrag hier, der Unternehmensjurist hier schüttelt nur den Kopf und sagt hier, das sind Kriminelle, was soll man mit dem Vertrag schließen? Wir schließen immer einen schriftlichen Vertrag, wo wir nochmal ganz klar aufzählen, was gegen die Zahlung von X entsprechend die Täter zu liefern haben. Nämlich den Dekryptor, der natürlich funktionieren muss, den Security-Report, also wie sind sie ins System reingekommen, dass die Daten natürlich auch in Zukunft weder veröffentlicht noch weiterverkauft werden, wenn Daten gestohlen wurden. Ja, also ein Non-Publish Agreement. Und nochmal den Preis und entsprechende Währung natürlich auch festgelegt. Und dann antwortet entsprechend der Täter drauf, jawohl, bestätigen wir. In dem Fall übermittelt er direkt das Bitcoin-Wallet mit und besteht drauf, die Zahlung ist innerhalb von 48 Stunden, also die 725.000 US, abzuschließen. Jawohl, Agreement, wir haben einen Deal, die Überweisung findet statt. Auch da die Frage, sollen wir das selbst machen? Meine klare Empfehlung, machen Sie das Unternehmen als Unternehmen oder als Privatperson nicht selbst, sondern holen Sie sich auch da einen Experten mit dran, der sowohl das Aufsetzen des Bitcoin-Wallets sehr schnell durchführen kann, aber auch ein sogenanntes Asset-Tracing, also wenn die Überweisung stattgefunden hat, die Bitcoins in der Blockchain nachverfolgen kann, nachermitteln kann und diese Informationen gegebenenfalls auch der Polizei zur Verfügung stellen kann. Weil interessant ist natürlich dann zu sehen, wo findet dann irgendwann auch wieder ein Cash-Out von diesen Bitcoins statt. Ja, das ist natürlich für die Polizei auch hochinteressant. Also wir haben einen Deal, wir haben eine Überweisung. In der Regel bekommen wir den Dekryptor nach eingegangener Überweisung und es dauert maximal eine Stunde, bis das durch die Blockchain durch ist. Oftmals haben wir Überweisung und 5 Minuten später kommt der Dekryptor. Auch hier das nächste Problem oder das nächste Gerücht. Ja, wenn ihr bezahlt, dann bekommt ihr den Schlüssel nicht. Ich kenne keinen Fall, wo das je passiert ist. Auch in unserem größeren Netzwerk, und da gehört beispielsweise auch das Cyber Response Team von einer KPMG Deutschland dazu, gibt es keinen Fall, wo eine Zahlung stattgefunden hat und der Dekryptor wurde nicht geliefert. Was aber passiert ist, dass der Dekryptor auf die verschlüsselten Daten losgelassen wird und man feststellt, oh, die lassen sich aber nur noch in Teilen hier entschlüsseln. Was ist denn da passiert? Ja, da funktioniert ja gar nicht richtig. Die haben uns übers Ohr gehauen. Dann gucke ich meinen Forensiker an und sage, was haben die denn hier oder der eine oder andere so in der Zwischenzeit hier mit den verschlüsselten Daten gemacht? Ja, der eine hat ein ganz tolles Programm gefunden und hat das drüber laufen lassen. Also der andere hat noch eine CD gefunden, die angeblich hier aus dem Darknet gekauft wurde, ist irgendwie schon 6 Jahre alt. Also die wildesten Stories, was dann versucht wurde, mit den verschlüsselten Daten zu machen, um sie zu entschlüsseln. Das verändert natürlich diese verschlüsselten Daten und der Schlüssel, der dann wieder in das passende Schloss soll, passt natürlich nicht mehr. Also wenn Daten nicht entschlüsselt werden, ist unsere Erfahrung, hat das in den allermeisten Fällen damit zu tun, dass irgendein ITler oder Forensiker an den Daten rumgefummelt hat und deswegen der Dekryptor jetzt nicht mehr vollständig funktioniert. Aber 100% Lieferung des Dekryptors und die Dekryptoren funktionieren auch. Ja, hier ist dann kurz der Report der Täter. Ja, also we have penetrated your network using email compromise. Das ist in 90% aller unserer Fälle der Fall. Also auch hier, die Täter machen sich sehr einfach, nutzen den einfachsten Weg und das ist entsprechend das Einfallstor. Hier oben dann auch nochmal, also die Zahlung ist eingegangen, dann kam direkt danach, 2 Minuten später, here is your data mit dem entsprechenden Link, mit dem entsprechenden Dekryptor. Auch da nochmal der Hinweis, wenn was nicht funktioniert, der Chat bleibt weiter offen, ihr könnt uns kontaktieren. Wir sind mit unserem Support für euch da, wenn es da ein Problem geben sollte bei der Entschlüsselung. So sieht eine Kommunikation aus. Damit komme ich auch zu meiner letzten Folie. Ist ein paar Vorschriften, ich weiß, aber es ist ein sehr komplexes Thema in 25 Minuten. Also, Zusammenfassung, Tips of the Day, was kann man tun? Ganz wichtig, eine Ransomware-Attacke ist keine IT-Krise, eine Unternehmenskrise. Deswegen ist es schön, wenn Sie einen IT-Notfallplan oder ein IT-Krisenhandbuch haben. Das wird Ihnen auf Unternehmensebene aber wenig weiterhelfen. Deswegen, Sie müssen es aufbohren auf die oberste Ebene, top-down, durch alle Abteilungen durch. Dementsprechend muss so ein Handout aufgesetzt werden und dann auch im Unternehmen eingeführt und gelebt werden. So ein Papier ist schön, wenn man es nicht übt, bringt es nichts. Heißt, wenn Sie sowas einführen, bitte, bitte üben Sie es im Unternehmen mit allen Abteilungen, vom Einfachen zum Schweren, ja, 1 oder 2 Mal im Jahr muss die Zeit gefunden werden, das zu machen. Ansonsten wird es im Unternehmen nicht gelebt. Solche Engineering Awareness Schulungen, auch da Die Mitarbeiter sind nicht die Schwachstellen im Unternehmen. Es ist das beste Mittel, so einen Angriff abzuwehren. Ja, und so muss es auch kommuniziert werden und entsprechend muss das so auch in die Köpfe der Mitarbeiter rein, aber natürlich auch gerade im Management. Darknet Intelligence ist ein Baustein, wo wir sagen, du musst wissen, welche von deinen Daten im Unternehmen, Zugänge zu Servern, E-Mail-Adressen, sogenannte Credentials, also E-Mail-Passwort-Kombinationen, was schwirrt da draußen in der Welt der Hacker auf Verkaufsplattformen, in Chats, was schwirrt da schon rum, was wird da kommuniziert, um vor die Lage zu kommen in Polizeideutsch, um zu wissen, pass mal auf, da werde ich als Unternehmen benannt, da bietet einer Zugang zu meinen Servern an, da muss ich reagieren. Ja, also auch da, das Radar muss aufgeschaltet sein, um vor die Lage zu kommen. Red Teamings, Pentests, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, Emanuel hat alles zu gesagt. Und wenn Sie eine Cyberversicherung abschließen, bitte schließen Sie eine Versicherung mit Lösegelddeckung ab. Der Markt Lösegelddeckungen wird immer kleiner. Ist richtig, auch aufgrund des politischen Drucks. Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Auch zu dem Aussage des Staatsanwalts, der leider auch den politischen Sprech nachplappert. Es wird zu keinem Verbot in Deutschland kommen, was Lösegeldzahlung angeht. Warum ist das so? Wir kennen das von den Kidnap-Versicherungen für Menschen. Die gibt es erst seit 98 in Deutschland. Dadurch 98 wurden die durch die BaFin freigegeben, legalisiert. In Italien wurde diese Versicherungsart ist bis heute verboten aufgrund der Mafiastruktur. Der Staat hat das verboten. Das gab es auch nie. Bis heute ist Lösegeldzahlung in Italien verboten. Wenn ich jetzt ganz kurz zurückgehe auf meine zweite Folie mit den Ländern, die betroffen sind. Italien mittlerweile an Platz 5, in manchen Datensätzen auf Platz 4. Glauben Sie, dass Hackergruppen italienische Unternehmen so stark attackieren, weil die kein Lösegeld zahlen? Findet nicht statt. Also wer das kolportiert, der weiß leider nicht, wie der Versicherungsmarkt funktioniert. Italiener schließen nicht in Italien Kidnap- und Ransom-Versicherungen ab oder Cyberversicherungen, die schließen sie im Ausland ab. Genau das würde in Deutschland auch passieren. Jedes Unternehmen würde sagen, pass auf, wir haben eine Dependance in den USA, wir haben eine Dependance in UK, hier, wir schließen auf dem Lloyds-Markt die Versicherung ab. Was interessiert mich hier der deutsche Staat? Genau das wird passieren, das machen die Italiener seit 98 und genauso wird es bei uns auch kommen, wenn so ein Verbot kommen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das ist absoluter Unsinn. In diesem Sinne, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank, Manuel. Gibt Bitte. Es Fragen? Da einmal.
Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Wie kommt man denn oder wie kommen normalerweise Kunden mit Ihnen in Kontakt? Erst wenn der Inzident aufgetreten ist, das heißt, klingelt dann bei Ihnen das Telefon und Sie kommen vorbei oder muss man vorher schon am besten einen Vertrag abschließen? Wie funktioniert das?
Also unser Hauptklientel sind Versicherungskunden, die eine Cyberversicherung abschließen. Dürfen wir auch sagen, also wir sind die Krisenberater von Schunk Group, größter Industrieversicherungsmakler in Deutschland. Wenn dort ein Kunde eine Versicherung abschließt, bekommt er angeboten, vorab ein Gespräch mit uns zu führen. Und dann halten wir mit ihm einen relativ ähnlichen Vortrag, eine Stunde, um ihm zu erklären, wie diese Welt einer Ransomware-Attacke und einer Lösegeldverhandlung funktioniert. Das ist die beste aller Welten, ist ein sehr, sehr geringer Teil der Kunden, die das wahrnimmt und auf uns zukommt, leider. Dann der nächste große Teil sind die Kunden, die eine Versicherung haben. Der Vorfall findet statt, die rufen die Hotline der Versicherung an und die Versicherung sagt, okay, wir haben unser Netzwerk an Spezialisten und ein Spezialist ist Riskworkers. Und dann kommen die bei uns raus und dann sind wir beim Kunden. Der dritte Teil, ähnlich groß, sind wirklich Unternehmen, die betroffen sind, dann in ihrem Netzwerk rumfragen, kennst du einen hier, der Kapazitäten frei hat in der Forensik, in der IT, in der Recovery und eventuell auch einen, der so mit Lösegeldverhandlungen Erfahrung hat. Und dann kommen die auch wieder bei uns raus. Also wir haben mittlerweile ein sehr, sehr gutes Netzwerk in Deutschland und leider ist ein Großteil der betroffenen Unternehmen kommen erst ad hoc zu uns, wenn es passiert ist.
Wie groß ist euer Team, was das Thema Cybererpressung angeht?
Also wenn man bei uns schaut, wir sind ein relativ kleines, festes Team. Mhm. Wir sind 4 Mitarbeiter, aber wir wollen das Unternehmen sehr, sehr flexibel halten und sehr, sehr auch schlagkräftig aus unserer Sicht. Deswegen arbeiten wir mit einer Anzahl von freien Freelancern, Verhandlungsspezialisten aus dem Bereich zusammen, international, also auch in verschiedenen Ländern, um da flexibel, schnell und agil zu sein.
Was ja auch zum, zum Thema passt. Ja. Ja. Gibt es noch eine Frage da vorne?
Ich habe auf jeden Fall eine Frage, da wird ja dann quasi dieser Vertrag aufgesetzt und du sagtest auch auf jeden Fall, dass es da so eine 100% Rate so gesehen gibt und es ist ja auch in gewissermaßen ein Geschäftsmodell der Hacker, dass sie ja auch an sich nicht zerstören wollen, wenn im Endeffekt das dann auch mit den Lösegeldforderungen nicht funktioniert. Was tatsächlich ich schon gehört habe, auch bei vielen Kunden ist, dass sich manchmal einige Hackergruppen aus so einer Art Hintertürchen aufgehalten haben und dann einfach nach ein paar Monaten wieder das Ganze verschlüsseln. Wie sind da deine Erfahrungswerte?
Kenne ich keinen einzigen Fall, wo eine Hackergruppe, die einen Deal geschlossen hat, wo ein Lösegeld bezahlt wurde, nach wenigen Monaten wieder angreift. Ist mir kein Fall bekannt. Es sind mir Fälle bekannt, da war das Unternehmen betroffen, es kam mit Lockbit zu einem Deal und ein Dreivierteljahr später hat Blackbuster zugeschlagen. Ja? Wir haben es nicht nur mit, wenn wir es nur mit einer Gruppe zu tun hätten weltweit, wäre das super. Wir haben es aber, also die Top 10, die ihr gesehen habt, sind die Top 10. Wir monitoren im Darknet ungefähr 50 bis 60 Gruppen, feste Gruppen, die da aktiv sind, plus alle anderen Ransom-as-a-Service-Kunden, die hinten dranhängen. Also wir haben es mit einer ganz großen Anzahl von potenziellen Tätern zu tun, Gruppen. Deswegen kann es nicht ausgeschlossen werden, dass wieder ein Angriff stattfindet. Aber wenn das Unternehmen aus so einem ersten Vorfall nichts gelernt hat und ein Dreivierteljahr später ähnlich erwischt wird, dann tut es mir auch leid.
Ja, okay, weil ich finde nämlich auch, dass nämlich einige natürlich aus dieser Erfahrung lernen und dann im Endeffekt die entsprechenden sag ich mal, Reaktionen zeigen. Ja. Aber man hat auch manchmal... Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal getroffen werde, ist so gering.
Ist auch, ein ganz verbreitetes Gerücht, was eben auch von leider von den Behörden so verbreitet wird. Wenn ihr denen ein Lösegeld zahlt, dann greifen die euch im halben Jahr später wieder an. Dann frage ich immer, nennen Sie bitte ein konkretes Beispiel. Da kommt dann aber keins. Zumindest kein Beispiel, wo die gleiche Gruppe das gleiche Unternehmen wieder angegriffen hat. Weil das macht ja auch keinen Sinn. Warum soll ich die gleiche Kuh, die ich vor einem halben Jahr gemelkt habe und mir sicher bin, mehr kommt da nicht, ich habe alles rausgepresst aus der Zitrone, warum soll ich die wieder angreifen? Ich habe ein Spektrum an Opfern weltweit, das ist unerschöpflich. Weil mir ist es doch egal, ob ich ein deutsches Unternehmen angreife oder ein brasilianisches oder ein australisches, das ist völlig wurscht. Ich habe ein unermessliches Spektrum an Opfern. Also mache ich es mir doch einfach. Und ich muss ja als Hacker davon ausgehen, dass das Unternehmen was daraus gelernt hat, die Infrastruktur gehärtet hat, besser geworden ist und es mir schwerer macht. Ja, also gehe ich zum nächsten Opfer weiter. Die haben eine Pipeline, eine Projektpipeline, die ist so befüllt, die haben gar keinen Bock, sich mit dem gleichen Unternehmen zweimal abzugeben.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.